Doch das gesellschaftliche Ferment, aus dem 1970 der erste Tag der Erde hervorging, setzte auch eine Menge anderer Energien frei, die Ungehobeltheit der So und Sos, die vergnüglichen Selbstverwirklichungen Mr. Germans, den Individualitätskult, die der alten Religion abträglich waren und sich am Ende durchsetzten. Ich, als mich in den 90er Jahren verwirklichendes Individuum, hatte jedenfalls Schwierigkeiten mit der elterlichen Logik der Selbstlosigkeit. Mich eines verfügbaren Vergnügens enthalten? Warum? Kürzer und kühler duschen? Warum? Andauernd quälende Telefonate mit meiner getrennt lebenden Frau über unsere Kinderlosigkeit führen? Warum? Mich durch die letzten drei Romane von Henry James kämpfen? Warum? Immer an den Regenwald des Amazonas denken? Warum? New York, wohin ich 1994 endgültig zurückkehrte, wurde wieder zu einer äußerst lebenswerten Stadt. Die nahegelegenen Catskills und Adirondacks waren besser geschützt als die Rockies und Cascades. Der Central Park, von spendablen Anwohnern nach und nach rekultiviert, sah jedes Frühjahr grüner aus. Und die anderen Leute, die darin herumliefen, empörten mich nicht. Schließlich war es eine Stadt, da erwartete man andere Leute. An einem Abend im Mai 1996 ging ich über die frisch wiederhergestellten, hochflorigen Rasenflächen des Parks zu einer Party, auf der ich eine schöne und sehr junge Frau verlegen in einer Ecke stehen sah, hinter einer Stehlampe, die sie zweimal fast umgestoßen hätte, und ich fühlte mich so befreit, dass mir kein einziger Grund mehr einfiel, mich ihr nicht vorzustellen und zu gegebener Zeit mit ihr zu treffen. Die alte Religion war am Ende. Ohne sie als kulturelle Stütze erreichte der Wildniskult der Ökobewegung kein Massenpublikum. John Muir, der zu einer Zeit aus San Francisco schrieb, als man noch ohne großen Aufwand in den Yosemite-Nationalpark reisen und das Tal zur geistigen Erbauung für sich allein haben konnte, begründete eine Religion, die für jeden Gläubigen eine große Parzelle unbebautes Hinterland erforderte. Schon 1880 standen nicht mehr genügend solcher Parzellen zur Verfügung. Tatsächlich galt in den folgenden 80 Jahren, bis Rachel Carson und David Brower ihren populistischen Alarm schlugen, die Bewahrung der unberührten Natur noch als Domäne der Eliten. Die Organisation, die Muir ins Leben rief, um seine geliebten Sierras zu schützen, war kein Bündnis, sondern ein Verein. Henry David Thoreau, dessen Gefühle für Kiefern romantischer, wenn nicht gar sexueller Natur waren, nannte die Arbeiter, die sie fällten, Ungeziefer. Für Edward Abbey, der wie kaum ein anderer Öko-Autor aus seiner Misanthropie keinen Hehl machte, bestand der Reiz des Südostens von Utah, wie er offen sagte, darin, dass dort die Wüste für die breite Masse der Amerikaner, die die natürliche Welt weder verstehen noch wertschätzen könnten, ungastlich sei. Bill McKibben, Harvard-Absolvent, ließ seinem apokalyptischen »The End of Nature«, in dem er seinen tiefen Respekt vor der Natur vom oberflächlichen Hobby abgrenzt, das die Natur für die meisten Freiluftfreunde ist, ein Buch über die Minderwertigkeit des Kabelfernsehens gegenüber den zeitlosen Freuden des Landlebens folgen. Für Verlin Klinkenborg, den professionellen Trivialisten, dessen Aufgabe es ist, die Leser der New York Times daran zu erinnern, dass nach dem Winter der Frühling und nach dem Frühling der Sommer kommt und der Schneewehen und Bindegarn über alles liebt, ist die übrige Menschheit etwas Fernes, Formloses, das nur durch Käuflichkeit und Dummheit auffällt. Und daher glich die Ökobewegung, nachdem durch die Umweltschutzbehörde die schlimmsten Sauereien im Land beseitigt worden waren, nachdem sich Seeotter und Wanderfalke von der fast vollständigen Ausrottung erholt und die Amerikaner eine unangenehme Kostprobe von Verordnungen nach europäischem Muster bekommen hatten, zunehmend einem beliebigen Interessenverband, der sich in den Rockschößen der Demokratischen Partei verbarg. Sie umfasste gut betuchte Naturschwärmer, Bäume vernagelnde Misanthropen, dröge Verteidiger altmodischer Werte, Sparsamkeit, Weitblick, Beschwörer politisch nicht verhandelbarer Abstraktionen, das Wohlergehen unserer Urenkel, schrill vor unsichtbaren Risiken globaler Erwärmung und übertriebenen Gefahren, Asbest in öffentlichen Gebäuden warnende, lästige Verteufler des Konsumismus, Anhänger von Fakten und Politik in einer Zeit der Bilder, sowie eine Wählerschaft, die unüberhörbar stolz auf ihre Weigerung war, mit anderen Kompromisse einzugehen.